Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Es sind Kriege, es ist Klimakrise, es war Corona, es ist Energiekrise, es ist Dürre, dann ist plötzlich wieder ganz viel Wasser, das vom Himmel kommt und wir haben Überschwemmungen. Es kommen wirklich jeden Tag ganz viele schreckliche Nachrichten, die auf uns niederprasseln. Und wie oft habe ich in den letzten Monaten, ja fast schon Jahren, kann man sagen, diese Gespräche geführt mit Leuten, die sagen, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich weiß gar nicht, wie ich emotional damit umgehen soll, dass diese Nachrichten so anstrengend sind. Also von den ganzen vielen kleinen Schrecklichkeiten, die auch jeden Tag passieren, womöglich auch irgendwie ja, bei uns um die Ecke in unserem Land, die vielen Streits, die vielen Konflikte und so weiter. Also davon gar nicht mal zu sprechen. Ja, da kommt einiges zusammen. Und da ist es recht wahrscheinlich, dass man als Mensch, als fühlendes Lebewesen irgendwann sagt, ich weiß auch nicht. Ich bin hoffnungslos. Ich kann nichts machen. Ich habe keinen Einfluss. Ich bin ein kleiner, einzelner Mensch. Und alles, was ich machen kann, ist die Tür zu, mich unter der Decke verstecken, irgendwas Süßes essen und ansonsten gar nicht weiter mit der Welt in Beziehung treten. Und darüber wollen wir heute sprechen, über die erlernte Hilflosigkeit und vielleicht auch, wie wir damit konstruktiv umgehen können, Mai Höeng nämlich. Ne?
Ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Mai Höeng ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo und schön, dass du auch da bist.
Ich bin Moderatorin und Autorin. Mai Höeng hat zum Schluss immer noch eine Übung. Wenn ihr schon uns das ein oder andere Mal gehört habt, dann wisst ihr das. Da geht es wirklich darum, Achtsamkeit zu praktizieren und nicht nur intellektuell zu erfahren. Aber die Mischung ist, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, dass du immer so tolle Studien mitbringst. Das ist ja auch ganz wichtig, um einen Zugang dazu zu finden, ne?
Ja, das schreiben uns ja auch ganz viele, dass sie gedacht haben, naja, Achtsamkeit war irgendwie vorher nichts für sie, aber durch diese wissenschaftliche Fundierung oder wie wir das so aufbereiten, dass sie dachten, naja, es ist doch kein Hokuspokus und dann ist man eher motiviert, auch mal so eine Übung zu machen.
Genau, weil einerseits logisch davon erfahren reicht dann wiederum auch nicht. Ne? Man muss, wenn man das wirklich fühlen möchte, die Achtsamkeit wirklich praktizieren, aber es hilft eben dabei, quasi unseren Stirnlappen zu stimulieren, indem wir die ganzen Studien rausholen und Übungen und ja, Autoren und Autorinnen zitieren und euch da hoffentlich auch ein bisschen Inspiration geben für Dinge, die ihr vielleicht noch zusätzlich lesen könnt und wollt, weil eine so eine Podcast-Folge kann jetzt nicht alles erschöpfend zu jedem Thema abhandeln oder wir können das nicht. Ne? Das ist alles ein Angebot, das ist eine Inspiration und ihr macht daraus, was ihr daraus macht. Also es geht um erlernte Hilflosigkeit, weil das ja ganz schön gefährlich ist. Ich habe es eben beschrieben, das Szenario, ne? Man guckt Nachrichten und denkt, oh mein Gott, ich bin ein kleiner, einzelner, armer Mensch, ich kann gar nichts ändern an irgendwas, ich fühle mich hilflos, ne?
Genau, wir werden auch nochmal sehen später, wenn wir darüber sprechen, wie gefährlich das auch ist oder was für Auswirkungen das auf uns hat. Aber fangen wir doch ganz klassisch mit einer Definition an, oder?
Diane? Ganz wissenschaftlich, wie
genau,
es sich
ja
gehört.
Ja. No, was ist nochmal Hilflosigkeit? Damit ist eine Überzeugung oder eine auch erlernte Überzeugung gemeint, aufgrund von negativen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben oder auch Wesen. Ne? Und dass sie dann denken, sie haben keine Kontrolle mehr oder keinen Einfluss mehr auf die Geschehnisse um sie herum. Und alles, was du eben aufgelistet hast, da hab ich auch gesagt, oh mein Gott, das wird immer schwerer und schwerer also auf meiner Brust. Aber so ist es halt einfach. Wenn man denkt, man kann dann irgendwie nichts mehr machen, man fühlt sich ganz klein, das beeinflusst wirklich unsere Überzeugung, unser Denken und das hat wiederum natürlich Einfluss auf unser Verhalten.
Und zwar nicht nur im großen Ganzen, also in den Konflikten der Erde und den Krisen der Welt, sondern auch zum Beispiel in unseren Beziehungen. Wenn wir uns hilflos in unserer Beziehung fühlen, geht es uns nicht gut. Wenn wir uns hilflos an unserem Arbeitsplatz fühlen, dann haben wir wirklich das Gefühl, ich kann hier gar nichts ändern. Keine meiner Ideen kommt an. Niemand hört auf mich. Es geht hier alles seinen Lauf, ob ich nun da bin oder nicht. In seinem Freundeskreis vielleicht. Ich male jetzt natürlich mit Absicht schwarz, um wirklich, ja, also ich hoffe mal nicht, dass jemand wirklich in keinem Bereich seines Lebens irgendwie das Gefühl hat, etwas ausrichten zu können. Das wäre wirklich fatal und gefährlich. Aber ich will nur sagen, es muss gar nicht die Weltlage unbedingt sein, sondern man kann auch wirklich bei sich zu Hause in seiner Familie manchmal das Gefühl haben, ich bin hier irgendwie hilflos. Ich habe das Gefühl, egal was ich sage oder mache oder so, das hat alles irgendwie keinen Einfluss, ne?
Richtig, ja. Und ich würde vermuten, dass es vor allen Dingen die Erfahrungen sind, die wir selbst gemacht haben in unserem unmittelbaren Umfeld, die uns dann prägen und wir das dann lernen und dann quasi mit so einer Einstellung dann durch die Welt gehen. Oder zumindest das ist das, was ich immer wieder von Patientinnen erfahre, dass sie im Laufe ihres Lebens solche negativen Erfahrungen gemacht haben.
Und diese Hilf- und Hoffnungslosigkeit kann uns ganz, ganz, ganz schlimm krank machen und ist wahrscheinlich auch... Ja, so ein bisschen Mitschuld, das ist ja ein Teufelskreis. Wir gucken die Nachrichten, uns geht's schlecht und so weiter. Und dann können wir weniger machen, um uns einzubringen, um unsere Talente, alles, was wir können, alles, was wir vielleicht Gutes zu geben haben, werden wir dann, ja, durch diese erlernte Hilflosigkeit fühlen wir uns wirklich so klein, dass wir gar nichts mehr einbringen und immer nur sagen, ach, es hat doch sowieso keinen Zweck. Und da gibt es aus der Psychologie ein klassisches Experiment zur erlernten Hilflosigkeit, was quasi so ein bisschen der Auslöser war für das Entstehen der positiven Psychologie.
Genau, das ist ein sehr, sehr klassisches Experiment. Das wurde 1976, also schon so lange her, durchgeführt von Meyer und Seligman. Martin Seligman ist amerikanischer Psychologe und er hat sich am Anfang halt diese ja schwierigen, negativen Prozesse angeguckt, wie zum Beispiel Hilflosigkeit. Und später in seinem Leben hat er sich ja der positiven Psychologie zugewendet, war einer der Mitbegründer der positiven Psychologie. Aber erstmal fing es mit diesem Experiment an, was heute auf gar keinen Fall in dieser Form so durchgeführt werden könnte, weil es wirklich ethisch schrecklich ist. Es wurde mit Hunden durchgeführt und bestand aus zwei Phasen. In der ersten Phase wurden die Hunde in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe von diesen Hunden bekam Elektroschocks, die sie jedoch durch Betätigung eines Hebels abstellen konnten. Das war die sogenannte Fluchtgruppe. Die zweite Gruppe konnte mit ihrem Verhalten nichts gegen diese Elektroschocks tun. Und die dritte Gruppe, das war die Kontrollgruppe, die haben dann keine Elektroschocks bekommen. In der zweiten Phase des Experiments wurden dann die Hunde in eine Shuttlebox gesetzt, in der dann zwei Kammern waren. Und diese zwei Kammern wurden durch ein Hindernis getrennt. Der Boden von dieser Box konnte abwechselnd elektrisch aufgeladen werden. Das heißt, die haben Elektroschocks bekommen. Also ich kriege echt jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir so, wie konnten sie nur Horror? Ja. Und dann hat sich halt gezeigt, je nachdem, in welcher Bedingung die Hunde in der ersten Phase waren, haben sie in der zweiten Phase des Experiments anders reagiert. Die erste Gruppe, also diese Fluchtgruppe und auch die Kontrollgruppe, die haben relativ schnell verstanden, aha, gut, dann muss ich einfach nur über diese Hürde springen, bin dann sicher, keine Stromschläge, super. Haben sie auch gemacht. Aber viele Hunde aus der zweiten Gruppe, die haben sich gar nicht bewegt. Also die haben es noch nicht mal mehr versucht, irgendwie auf die andere Seite zu springen und irgendwie so zu entkommen. Ne? Und Seligman ging davon aus, dass diese Tiere, die in der Vorbereitung in dieser ersten Phase schon gelernt hatten, dass ihr Verhalten die Situation überhaupt nicht verändern kann, dass sie gar keine Motivation mehr hatten, über diese Hürde zu springen. Sie blieben lieber bis zum Ende des Experiments und dachten irgendwie so, ja, ich ertrage es jetzt einfach und dann wird es irgendwie schon zu Ende sein. Und
es bricht einem das Herz, oder?
Ja.
Jetzt mal abgesehen natürlich von diesen furchtbaren Elektroschocks, finde ich besonders dramatisch, dass eben diese Lebewesen dachten, es ist ja sowieso egal, was ich mache. Mhm. Also wir wissen nicht, was sie gedacht haben, wir können nicht in ihren Kopf gucken, aber sie haben sich so verhalten, als würden sie das denken. Mehr können wir ja jetzt natürlich als Menschen nicht sagen oder wir können das lediglich rein interpretieren, aber das macht mich so traurig. Also die haben gelernt, hilflos zu sein und nichts zu tun, weil die Moral ihrer Geschichte war, es ist ja sowieso egal, was ich mache. Wow, und das ist so das Schlimmste eigentlich, was es gibt.
Ja, und ich weiß, ich kann mich auch noch genau erinnern, als ich das erste Mal irgendwie so, ich glaube, das war sogar im Auslandssemester in Amerika, als ich das so gelernt habe, habe ich gedacht so, oh Gott, aber es passiert so vielen Menschen, ne? Also dieses Verhalten, dass Leute einfach aufhören, aufgeben und sagen, mir ist XY schon passiert, es bringt nichts mehr. Ich verstecke mich unter meiner Decke und egal, was ich mache, es bringt nichts.
Wahnsinn. Und genau das ist ja auch auf den Menschen übertragbar, weil es gab wiederum auch eine Studie, die wollten dann wissen, okay, wie ist das mit Menschen? Die haben allerdings keine Elektroschocks bekommen.
Nee, das fand ich dann auch. Also ich meine, okay, ist ja gut, dass man überhaupt nicht mit Elektroschocks arbeitet, aber ich dachte auch so, ja, bei Tieren kann man es ja machen offensichtlich, ne? Weil das wurde von Hirote und Seligman durchgeführt und auch da wurden die Menschen in drei Gruppen eingeteilt. In der ersten Phase hat die erste Gruppe ein unangenehmes, sehr lautes, schrilles Geräusch vorgespielt bekommen. Es muss wohl sehr, sehr unangenehm gewesen sein und sie konnten dann dieses Geräusch durch einen Knopfdruck abschalten. Die zweite Gruppe bekam ebenfalls das Geräusch, konnte das Geräusch aber nicht irgendwie ausschalten, äquivalent zu dem Hundeexperiment. Und die dritte Gruppe, Kontrollgruppe, denen wurde nichts vorgespielt. Und die wurden dann auch in eine Art Shuttlebox eingesetzt. Das war ein bisschen anders, die mussten nicht drüber springen oder so, sondern sie konnten ihre Hand über eine Hürde bewegen und konnten dann quasi den Ton ausschalten. Und auch da hat sich gezeigt, die erste und dritte Gruppe, die haben ziemlich rasch schnell gelernt, aha, gut, wenn ich meine Hand darüber bewege, dann wird es aufhören mit dem Geräusch. Und die zweite Gruppe, die waren wirklich weniger motiviert. Die haben nichts an ihrem Verhalten geändert oder waren wesentlich langsamer, haben sich aber nicht bemüht, aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen.
Da haben wir es.
Ja.
Absolut. Dazu fällt mir als erstes ein, ich habe ein kurzes Video von Jane Fonda gesehen bei Instagram und die ist ja sehr klimabewegt.
Ja.
Und es gibt auch immer diese kleinen Videos, so kleine Interviewschnipsel. Und sie hat einfach nur gesagt, wenn ich über die Klimakatastrophe lese, höre, was sehe, wenn ich sehe, wie die Polkappen schmelzen und so weiter, dann fühle ich mich schrecklich. Ich fühle mich hilflos, ich fühle mich einsam, ich fühle mich hoffnungslos. Und sobald ich anfange, etwas zu machen, und sie hat so schön gesagt, es ist fast egal was, ich spende an eine NGO, ich gehe raus, ich gebe eine Pressekonferenz, da sie ja sehr berühmt ist, kann sie ja sehr viel natürlich mit ihrem Promi-Status machen. Ich gehe raus, ich engagiere mich, ich gehe auf eine Demo. Sie hat sich auch schon sonst wo festgekettet. Jane Fonda ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Aber sie meinte, sobald ich irgendwas mache, geht es mir besser und ich fühle mich nicht mehr hilflos. Sie hat das so schön in so einem Interview auf den Punkt gebracht und da viele ja vielleicht schon mitbekommen haben, dass sie das tatsächlich auch tut, ist das sehr glaubwürdig gewesen, wie Jane Fonda wirklich, wie alt ist sie? Über 80, glaube ich,
ja,
Ende 80
älter, genau,
oder
ja.
Ich weiß das gar nicht, ja. Und wenn sie sagt, sobald ich was tue, geht es mir besser. Und das war nur so ein kurzes Interview-Schnipselchen und das hat mich so bewegt, eben in Kontrast zu dem, worüber wir hier sprechen, weil ich andererseits auch viel im Internet lese, ist doch egal, was wir machen, ist doch egal, was ich mache, wir haben doch eh keinen Einfluss. Und das ist eben genau die erlernte Hilflosigkeit, die wir eben zum Beispiel durch vieles Konsumieren von Nachrichten ungefiltert übernehmen, ne?
Ja, wenn wir immer nur Schreckensnachrichten sehen oder auch Berichte von Leuten, die sagen, es bringt halt alles nichts, dann kommen wir natürlich auch in so eine Schleife und in so eine Denke rein. Also das ist nochmal echt wichtig, dass du das sagst. Wir müssen einfach genau aufpassen, wie viel wir tolerieren können. Also jeder hat ein unterschiedliches Maß, wie viel man aushalten kann, ne? Dass wir uns da nicht in so eine Hilflosigkeit dann reinbegeben.
Weil das ja auch ein Erklärungsansatz ist für depressives Denken.
Ja, und das war halt ein absoluter Gamechanger und es ist dieses Modell und auch dieses Experiment, das ist etwas, mit dem arbeiten immer noch sehr, sehr viele Therapeuten, ich auch, ja. Also wir haben dann so Filmchen, wo dann halt Bilder von den Hunden sind oder so und die Patienten, die fühlen sich sofort abgeholt und verstanden. Und dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit dient quasi als Erklärungsmodell für depressives Verhalten oder auch Denkweisen. Und da hat sich halt einfach gezeigt, dass Menschen sich darin auch unterscheiden, welche Ursachenzuschreibung sie haben. Also wir nennen das interne Attributionen. Also wenn Leute zum Beispiel aufgeben, ja. Zum Beispiel ein Szenario. Es gibt ein Bewerbungsgespräch und beide Personen kriegen es nicht. Person A und B kriegen es nicht. Person A denkt nach dem Bewerbungsgespräch und der Absage, ich bin halt einfach zu dumm und inkompetent. Niemals werde ich einen Job bekommen. Die andere Person, Person B, denkt, naja, vielleicht gab es halt einfach super viele Bewerber und die waren einfach sehr gut oder irgendwie hatte der Interviewer schlechte Laune oder so, ne? Und diese Attributionsstile, die lassen sich halt auch im Rahmen dieser erlernten Hilflosigkeitstheorie erklären. Es gibt Menschen, die neigen dazu, alles sehr internal zu erklären. Also die sehen das Problem immer nur bei sich selbst, ja, und nicht so sehr bei den äußeren Umständen. Dann neigen sie auch dazu, Erklärungen zu finden, die sehr, sehr stabil sind. Also man sieht, dass das Problem irgendwie total unveränderlich ist und nicht als ein vorübergehendes Phänomen. Und dann auch sehr globale Erklärungen, also dass es irgendwie allgegenwärtig ist, das Problem, und nicht auf eine bestimmte Situation. Also jene Menschen, die eher so passiv reagieren und so hilflos sind, die haben diese drei Attributionsstile vereint. Und das ist ein Ansatz, wo wir halt natürlich total in der Therapie arbeiten, um das zu hinterfragen.
Und da ist dann auch wieder die Achtsamkeit gefragt. Großes Ausrufezeichen. Wie kann ich da achtsam mit umgehen? Da ist die Achtsamkeit gefragt. Also wie fühlt ihr euch? Was denkt ihr? Wie sprecht ihr mit euch? Was sagt die Stimme in eurem Kopf, wenn ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr euch hilflos fühlt? Weil es ist nicht so, man hat ja auch oft den Eindruck, oh nein, nur ich fühle mich hilflos. Alle anderen scheinen irgendwie ihr Leben unter Kontrolle zu haben und immer denen scheint es gut zu gehen. Die machen einfach so ihr Ding und ich bin die Einzige, die jetzt gerade irgendwie schreien, weinen oder sich verstecken will. Und allen anderen geht's gut, also dem ist nicht so. Können wir schon mal sicher sagen. Wir haben alle diese Gefühle. Ja, aber ganz, ganz achtsam da in euch rein hören und spüren ist jetzt an dieser Stelle meine Inspirationsmarke hier an diesem Punkt. Wie rede ich mit mir? Was sagt eure Stimme? Sieht sie eben genau das, was Maihyung gesagt hat? Sieht sie das Problem nur bei euch selbst oder als unveränderlich oder als vorübergehend und als allgegenwärtig und nicht auf bestimmte Situationen begrenzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da auch wieder, das hat mit unserem Selbstbild zu tun, weil je mehr wir denken, ich bin sowieso wieder mal schuld, ich kann das ja nicht besser, ich hatte ja nicht die gleichen Voraussetzungen in der Kindheit oder ich bin halt arm oder ich bin halt dumm oder ne, was man alles manchmal Blödes so zu sich sagt, wie man eben seine Selbstgespräche in seinem Kopf führt. Je nachdem, so wird man eben dann auch sich weiterhin fühlen und da dann auch nochmal, wie immer, der Tipp von mir, das Buch Selbstbild von Carol Dweck ist da ganz, ganz wichtig, weil da geht es genau darum, wie ist mein Selbstbild? Also ist mein Selbstbild, ich kann es ja eh nicht besser und ich habe ja eh keine Chance. Oder hat man da vielleicht andere Gedanken dazu? Also wirklich, was sind die Ursachen? Wie redet ihr mit euch? Was ist in eurem Kopf da drin, ne?
Ja, das muss man auf jeden Fall lernen zu hinterfragen. Und was wir ja hier auch nicht sagen wollen, ist, dass es nicht so ist, dass man keine prekären Lebenssituationen irgendwie hinter sich hatte. Um Gottes Willen, das wollen wir niemandem absprechen, ja. Aber die Art und Weise, wie wir über zukünftige Ereignisse denken und wenn wir immer hinter dieser Brille irgendwie alles so sehen, wir verbauen uns einfach unglaublich viel, was super, super schade ist, ne? Und da dann genauer hinzugucken und auch zu hinterfragen, stimmt das eigentlich wirklich auch? Und wir hatten ja auch schon in vorherigen Folgen diesen Negativitätsbias vorgestellt. Das ist einfach die Tendenz, dass wir uns negative Informationen eher merken als positive, auch negative Informationen eher in unserem Wahrnehmungsfenster sind. Ne? Wenn wir so denken, dann sehen wir auch immer nur das und Achtsamkeit, das wurde schon erwiesen in Experimenten, hilft uns dabei, diesen Negativitätsbias zu reduzieren.
Und durch diesen Negativitätsbias machen wir manchmal auch Zusammenhänge, darauf wollte ich nur hinaus, die vielleicht gar nicht bestehen. Also ne, weil ich eben gesagt habe, ist es, weil ich, keine Ahnung, dumm bin oder nicht gut in Mathe war oder so und deswegen kann ich das und das nicht im Leben erreichen. Also unser Gehirn macht ja manchmal völlig irrationale Sachen und Zusammenhänge. Unser Gehirn ist ja eine Zusammenhangsherstellmaschine, die möchte Zusammenhänge herstellen, aber vielleicht hat das wollte ich eigentlich damit sagen, ja, gar nichts mit dem anderen zu tun. Ne?
Ja, also ne, oft.
Nur weil ich jetzt zum Beispiel, ich war de facto schlecht in Mathe in der Schule, aber das heißt ja jetzt nicht, dass XY, dass ich das und das niemals schaffen werde oder niemals schaffen kann oder niemals erreichen werde. Nur deswegen, ne? Also aus A folgt ja nicht immer B, das wollte ich quasi damit sagen.
Genau.
Also wir können uns eben achtsam bewusst werden, zu welcher Ursachenzuschreibung ich neige. Und dazu hast du auch eine Übung noch mitgebracht.
Genau. Patienten, die zu depressiven Gedanken neigen oder auch Menschen, die ein sehr, sehr hohes Verantwortungsgefühl haben, die suchen bei Ursachenerklärungen, die fangen immer bei sich erstmal an. Die denken, ja, ich war doof oder ich habe das falsch gemacht, bla bla bla. Ne? Egal, was passiert. Und deshalb eine Übung aus der Psychotherapie, die ich heute mitbringe. Malt euch mal so einen Kreis auf und stellt euch vor, das wäre ein Kuchen. Und dann teilt mal den Kuchen in verschiedene Stücke ein und fangt bei der Ursachenerklärung erstmal mit externen, variablen und spezifischen Ursachen an. Alles, was außerhalb von euch ist. Also zum Beispiel, das Wetter war schlecht oder der Chef hatte eine irgendwie schlechte Laune oder so. Erstmal alles anderes, was außerhalb von euch ist. Und ganz am Ende zum Schluss dürft ihr euch nennen. Und ich habe das so oft schon gemacht, ja. Und das hilft instantly, sofort. Und das muss man üben. Wenn man sein Leben lang gelernt hat, immer nur die Fehler bei sich zu suchen, dann ist es sehr schwer, das umzuswitchen. Das kann auch visuell sehr, sehr helfen. Ja? Wie viel teilt ihr auf, ne? Und nehmt nicht alles auf euch, weil es ist in der Regel nicht so.
Ja, interessant, super spannend. Vor allem, wenn man eben das reflexhaft macht und seit womöglich Jahrzehnten schon so gemacht wird. Oh nein, ich habe wieder versagt. Zack, und man ist in alten Mustern. So, und jetzt hast du eine Studie aber noch mitgebracht, die Trommelwirbel, womöglich alles ad absurdum führt, was wir gerade besprochen haben, aber dann eben natürlich Gott sei Dank doch nicht, weil sonst hätten wir es nicht besprochen. Und zwar hast du eine Studie mitgebracht, die eigentlich sagt, dass Hilflosigkeit nicht erlernt ist, aber du musst uns das jetzt nochmal genauer erklären, weil wir haben ja über erlernte Hilflosigkeit die ganze Zeit gesprochen.
Ja, also Diane, hinter den Kulissen war es ja auch echt wild, ne? Ich habe das so Sonntagabend irgendwann gelesen und dachte, ich komme nicht mehr auf mein Leben klar, was soll das hier eigentlich alles, ja? Und habe dann Diane geschrieben, ich musste erstmal ein Spaghetti-Eis essen gehen, um das irgendwie so zu verdauen, ja? Weil diese ganzen Sachen, die von Seligman mit der erlernten Hilflosigkeit da sind, die sind so alt halt einfach aus, ne? Wirklich aus 1975. Und aber es ist so etabliert, dass es in jedem Buch so steht. Und habe ich gedacht, naja, ich gucke halt trotzdem, ob es irgendwie neuere Studien gibt. Und habe dann eine Studie gefunden von Meyer und Seligman, die auch die erste Studie, die Originalstudie geschrieben haben.
Also genau,
von 2016.
Wollte ich sagen. Genau, ja. Von den beiden gleichen.
Ja, ja, genau. Ja. Die Story wird noch besser, genau. Ja, und die erschien in der Psychological Review. Und die Studie hieß auch super nett und süß irgendwie so, Learned Helplessness at 50, ja, Insights from Neuroscience. Weil die Studie, also diese erlernte Hilflosigkeit ist quasi, das ist 50 geworden. Und dann haben die gedacht, ja, okay, dann schreiben sie halt nochmal drüber. Dachte ich, okay. Mit was kommen die jetzt, ne? Und Seligman und Meyer, die haben die Theorie der erlernten Hilflosigkeit quasi geupdatet und haben sich das auch erklärt. Also weil, ich habe ja am Anfang schon gesagt, Seligman hat erstmal angefangen mit der erlernten Hilflosigkeit und hat sich dann viel später mehr auf die positive Psychologie fokussiert. Und der Steve Meyer, der auch diese ursprüngliche Studie mitverfasst hat und auch mitgearbeitet hat, der hat sich dann total auf Neurowissenschaften fokussiert. Und so hat jahrelang dann nur noch was zu Neurowissenschaften gemacht. Und während er dann da so geforscht hat, kam er dann auf neue Erkenntnisse, die er dann wieder zu der ursprünglichen Theorie der erlernten Hilflosigkeit zurückgebracht hat. Und dann haben sich die zwei Männer zusammengesetzt und gedacht, da passt irgendwas nicht so ganz zusammen oder wir haben neuere Befunde. Und es macht ja auch Sinn, weil damals, 75, da war die Neurowissenschaft ja noch nicht so weit. Man hatte diese Methoden einfach noch nicht, um das so gut erklären zu können. So, jetzt Trommelwirbel, ich hoffe, ich habe euch gut in Spannung gehalten. Also, was rauskam war, oder was sie halt denken, diese Passivität und aus dieses Gefühl der mangelnden Kontrolle, die sich in diesen Experimenten zur erlernten Hilflosigkeit gezeigt hat, sagen sie, ist nicht eigentlich erlernt, sondern das ist in Wirklichkeit die Standardreaktion, eine automatische Reaktion, die nicht erlernt ist auf anhaltende Widrigkeiten. Also wenn irgendwas hoffnungslos ist, ist es automatisch, ja, dass wir eher passiv reagieren.
Das ist also quasi, nur um das aus Verständnisgründen frage ich jetzt hier, ja. Also es ist der Normalzustand, dass wir hilflos sind, wenn etwas lange und oft nicht so läuft, wie wir es gerne hätten.
Genau, 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 ja. Aber es gab natürlich Hunde, die, also nicht alle Hunde übrigens, die in dieser Bedingung waren und auch nicht alle Menschen, die in dieser Flucht, also in dieser Bedingung waren, wo sie quasi hilflos waren, blieben ja dort. Es gab ja auch welche, die haben sich daraus befreit und da komme ich jetzt gleich dazu. Aber es stimmt, der Standardmodus ist, wenn etwas die ganze Zeit irgendwie hoffnungslos ist und schwierig ist, dann werde ich passiv, ne? Nun haben sie herausgefunden, dass es zusammenhängt auch mit dieser Kampf-Flucht-Freeze-Reaktion. Das ist, wenn wir im extremen Stress sind, können wir entweder kämpfen, fliehen oder wir frieren ein. Und dieses Passive ist quasi eine Form von Einfrieren. In diesem Zusammenhang haben sie eine Gehirnstruktur gefunden, die heißt dorsale Raffkern. Das haben sie identifiziert und erklärt, wenn wir aversiven Reizen ausgesetzt sind, die schmerzhaft zum Beispiel sind oder laute Geräusche oder zum Beispiel Elektroschocks, ja, dann reagiert dieser dorsale Raffkern, indem er Neurotransmitter an zwei andere Hirnregionen ausschüttet, nämlich die Amygdala und den sensomotorischen Kortex. Und der gibt dann quasi das Signal, okay, hey, da ist Angst und der Körper sagt quasi einfrieren, mach jetzt gar nichts mehr. Und das ist das Normale quasi im Stresssystem, ja. Mhm. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir lernen können, zu fliehen oder zu kämpfen. Und das heißt, und da sagen die beiden Autoren, wir müssen Bahnen im ventromedialen präfrontalen Kortex des Gehirns aktivieren. Und da haben wir wieder unseren Favoriten, unser Stirnlappenhirn. Was hast du am Anfang gesagt? Stirnhirnlappen? Genau. Es ist wieder der präfrontale Kortex. Wenn wir es schaffen, den zu aktivieren, ja, dann können wir aus dieser instinktiven, hilflosen Reaktion rauskommen, also aus dieser Erstarrungsreaktion. Ne? Denn dieser ventromediale präfrontale Kortex schaltet die Reaktion des dorsalen Raffkerns aus. Ja? Also wenn wir die, und jetzt kommt quasi der Clou, Seligman und Meyer sagen, es ist nicht erlernte Hilflosigkeit, was eigentlich da passiert. Sie sagen, sie haben die Theorie damals umgekehrt, also von hinten rum irgendwie erklärt, sondern was wirklich zählt, ist eigentlich unsere Erwartung, wie wir, also zukunftsgerichtet, wie wir Kontrolle darauf haben, also eigentlich wie hoffnungsvoll
wollte
wir sind.
Wollte ich gerade sagen, dann ist der Punkt und der Schlüssel zu allem die Hoffnung.
Ja, das ist der Schlüssel und es ist wirklich so, sie sagen, es ist nicht erlernte Hilflosigkeit, sondern erlernte Hoffnung. Wenn wir wissen, okay, wir sind jetzt in dieser Situation, aber wir können handeln, ja, wir haben den Plan, wir haben Gedanken, wir können handeln, haben hoffnungsvolle Gedanken, dann können wir uns daraus manövrieren, ja, und das war die Geschichte. Also quasi, sie empfehlen, dass in Therapien man noch mehr wirklich trainiert, wie können wir hoffnungsvoll denken, wie können wir andere Perspektiven reinnehmen, um aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen.
Also je mehr wir unseren Hoffnungsmuskel stärken, desto weniger hilflos sind wir. Und jetzt ist natürlich, muss ich dich fragen als Therapeutin, die erste Frage, also ich habe auch ein paar Ideen, aber du bist ja die Therapeutin, deswegen frage ich dich, wie können wir unseren Hoffnungsmuskel stärken?
Ja, wenn wir nochmal gucken, was Hoffnung bedeutet, ist es ja quasi eine Bewertung, die wir vornehmen. Ne? Also wenn wir bewerten, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mein Ziel erreiche, gerade da, wo ich stehe. Und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, gerade in der kognitiven Verhaltenstherapie, dass wir möglichst Perspektivwechsel irgendwie vornehmen können. Dass wir nicht nur aus unserem Aspekt das sehen, sondern sagen, okay, Vogelperspektive, welche Möglichkeiten gibt es? Und Selbstwirksamkeit auch wieder, dass man einfach sich traut, das auch durchzuführen. Dass man sagt, okay, ich probiere das jetzt einfach aus, ne? Und dass man Dinge hat, die einen motivieren. Das wären so meine ersten Ideen. Ja.
Und da ist auch ganz wichtig, wie wir über das, was um uns rum ist, sprechen, wie wir das bewerten. Mhm. Wir haben ja schon ganz oft immer über das Bewerten gesprochen, weil was macht unser Gehirn? Es bewertet. Freund, Feind, giftig, essbar. Die ganze Zeit ist unser Gehirn dabei, alles um uns rum zu bewerten, was evolutionär bedingt ja auch ganz, ganz wichtig ist, weil wenn unser Gehirn das nicht machen würde, würden wir ständig irgendwelche Abhänge runterpurzeln, irgendwelches giftiges Zeug essen und wären als Menschheit schon ausgestorben. Das heißt, dass unser Gehirn bewertet, ist gut. Aber wir haben ja jetzt eben, der moderne Mensch hat die Möglichkeit, dieses Bewerten zu beobachten, die von mir heißgeliebte Metakognition. Wir können uns beim Denken zuhören, wir können über das Denken nachdenken. Das heißt, wir können das, was wir da bewerten, ja, genau wie du sagst, aus der Vogelperspektive sehen. Wir können, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es ist ja sowieso hoffnungslos, kann man das in Frage stellen. Man kann sagen, aha, ich habe den Gedanken, es sei hoffnungslos, aber vielleicht ist es das ja nicht. Und da können wir immer wieder Dinge anders bewerten und sagen, was wäre denn, wenn das und das passieren würde? Zum Beispiel in einem Gespräch. Würde der sagen, ja, dann wäre die Situation schon mal besser. Aha, was wäre denn, wenn ich das und das machen würde? Ja, das würde schon helfen. Ah, okay, und wenn jetzt XY daraufhin so und so reagieren würde? Ja, na, das wäre dann natürlich richtig gut. Aha. Und so zum Beispiel, ne, kann man irgendwelche Szenarien auch aufbauen, die ja womöglich genauso wahrscheinlich sind wie das hoffnungslose Szenario.
Auf jeden Fall. Also ich kenne noch so eine Methode, die wir damals hatten, dass man immer so einen Advocatus Diaboli hat. Also immer jemand, der nochmal so Gegenargumente so einstreut, vielleicht auch ein bisschen ja kritischere Fragen stellt. Aber vielleicht sollte man auch so einen Hoffnungsmenschen in der Gruppe immer haben, der immer sagt, hey, aber was ist, wenn es so und so ist und so und so? Weil das lenkt ja die ganze Dynamik des Gesprächs, der Diskussion, womöglich unseres ganzen Diskurses gesellschaftlich, ja, dass wir immer wieder so Hoffnungsschimmer haben.
Und ich muss auch oft so lachen. Ich habe auch zufällig neulich so einen Ausschnitt aus einer Dokumentation gesehen, aus den, was war es, 80ern oder so. Da wurde in der Straßenbahn Rauchen verboten. Und da haben die Leute Zeta und Mordio geschrien, dass sie ja wohl ein Ticket gelöst haben und deswegen das Recht haben, in der Straßenbahn zu rauchen. Das ist ewig her, die ist uralt, die Doku. Und damals hätten die Leute gesagt, oh mein Gott, in der Straßenbahn rauchen kannst du nicht verbieten, die Leute werden dir aufs Dach steigen, das wird nicht gehen. Und jetzt wird auch nicht im Flugzeug geraucht, es wird nicht bei der Deutschen Bahn geraucht, es wird nirgends mehr geraucht. Und früher hätte man aber das bewertet mit, das wird nicht gehen, das wird nicht durchkommen, die Leute werden sich dagegen wehren. Und zack, keine Ahnung, 30, 40 Jahre später ist die Welt eine andere. Und genau so kann es mit allem Möglichen sein. Jetzt denken wir, das wird nicht gehen, das ist hoffnungslos. Wir werden niemals umdenken oder so. Und wer weiß, was in 10 Jahren ist. Ich will der kleine Hoffnungsmensch sein in eurem Ohr. Ich möchte diesen Job gerne haben, der sagt, ja. Aber wir haben mit ganz vielen Sachen vor 10, 20, 30, 40 Jahren gesagt. Ich meine, Deutschland wurde durch eine Mauer getrennt. Und wie viele Politiker, Politikerinnen haben damals gesagt, das wird sich niemals ändern. Und es ist anders geworden. Es hat sich geändert, weil Dinge passieren können, mit denen wir jetzt nicht rechnen, weil laut Spieltheorie nur so und so viel Prozent einer großen Gruppe mitmachen müssen, damit sich gesellschaftliche Dinge ändern. So, ich höre jetzt auf, weil ich bin ein sehr überengagierter Hoffnungszwerg hier.
Deswegen. Ich finde es schön.
kann ich
Danke,
mich da
Diane.
In Rage reden zu diesen Themen, weil ich immer wieder, wenn ich in die Vergangenheit gucke, was ich auch sehr gerne mache, weil ich mich mit historischen Sachen so gerne beschäftige, denke, guck mal, das hätte damals niemand gedacht. Und genau so ist es jetzt auch. Ich glaube, wir sind an einer ganz wichtigen Weggabelung, gerade gesellschaftlich. Und deswegen brauchen wir ganz viel Hoffnung und können da selbst ganz viel in unseren Köpfen machen, indem wir immer sagen, ja, aber was ist denn, wenn es doch klappt? In diesem Sinne hast du uns natürlich zum Hoffnung üben quasi und gegen die erlernte oder auch nicht erlernte Hilflosigkeit, auf jeden Fall gegen die Hilflosigkeit, eine Übung mitgebracht.
Ich nenne sie jetzt nicht mehr erlernte Hilflosigkeit. Nein. Stimmt da jetzt nicht mehr, haben die selbst gesagt. Wir werden jetzt sagen, erlernte Hoffnung, genau, erlernte Hoffnung ist es, das ist das Wichtige. Genau, ich habe mir eine Übung überlegt, wie wir quasi unseren Hoffnungsmuskel stärken können. Ich habe einfach gedacht, wir blicken einfach zurück auf Situationen, in denen es schwierig war, herausfordernd war und wir dachten, wir kommen da gar nicht so raus. Aber natürlich sind wir herausgekommen, sonst wären wir jetzt nicht hier, wo wir stehen. Und diese Gedanken und Gefühle, die ihr in dem Moment hattet, als ihr dann rausgekommen seid oder wie ihr jetzt darauf blickt, die könnt ihr quasi sammeln und bündeln für die nächsten schwierigen Situationen, die kommen. Das habe ich mir dabei gedacht.
Wir sind gestartet in diese Folge mit dem Thema erlernte Hilflosigkeit und beenden diese Folge jetzt mit der erlernten Hoffnung. Wir können Hoffnung lernen, wir können uns gegenseitig zu Hoffnung inspirieren. Wir können immer wieder sagen, ja, aber guck mal, das hat doch auch geklappt und das habe ich doch auch geschafft. Das können wir im Alltag machen, das können wir mit unseren Freunden, mit unserer Familie machen. Und weißt du noch, als du das geschafft hast und so weiter, warum sollte es diesmal nicht auch klappen? Und warum solltest du darauf keine Einflussmöglichkeiten haben, wenn es doch viele Möglichkeiten gibt in der Vergangenheit? Wie schön. Vielen Dank jetzt schon mal für diese tolle Übung, die du da für uns vorbereitet hast. Und für alle anderen, die du sonst auch immer für uns vorbereitest.
Total gerne. Das macht mir so viel Spaß und Freude.
Danke euch für eure Zeit, für euren Fokus, für eure Aufmerksamkeit. Und danke, danke, danke. Diese Folge hat auch wieder gezeigt, wie wichtig Hoffnung jetzt gerade ist und dass wir das lernen können. Dass wir erlernte Hoffnung in die Welt bringen können und dass wir alle Botschafter der Hoffnung sein können. Dann wünsche ich euch viel Freude, macht es euch gemütlich jetzt bei der Übung und teilt diese Folge auch gerne gerade mit Leuten, die vielleicht sich gerade ganz besonders hilflos und hoffnungslos fühlen. Es gibt immer noch mehr, als wir denken und wir wissen auch ganz ehrlich nicht, was als nächstes passiert, wenn wir das und das machen. Mai Hong und bitteschön.
In dieser Übung werden wir gemeinsam deinen Hoffnungsmuskel stärken. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen durchführen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Nimm nun einige tiefe Atemzüge, um in deinem Körper und im gegenwärtigen Moment anzukommen. Wir betrachten nun ein paar schwierige Situationen aus deiner Vergangenheit. Situationen, die für dich herausfordernd waren. Wähle für diese Übung Situationen, die nicht zu intensiv sind und dich im Rahmen dieser Übung überfordern könnten. Fangen wir im Jugendalter an. Suche nach einer herausfordernden Situation. Vielleicht hattest du einmal einen Konflikt mit einer Freundin oder einem Freund, der dir sehr wichtig war oder ist. Oder eine versemmelte Arbeit in der Schule. In dieser Situation hat es sich bestimmt sehr schwierig für dich angefühlt. Komm noch einmal mit den Emotionen und Gedanken in Kontakt. Wie hat sich dein Körper in diesem Moment angefühlt? Vergegenwärtige dir noch einmal, wie du diese Situation bewältigt hast. Was hat dir geholfen? Wie betrachtest du die Situation aus der heutigen Sicht und mit deinem heutigen Wissen? Vielleicht habt ihr nach dem Konflikt das Gespräch miteinander gesucht und du hast dich für einen Fehler entschuldigt. Und die versammelte Mathearbeit ist im Nachhinein gar nicht so wichtig. Vielleicht hast du herausgefunden, dass es ganz viele andere Dinge gibt, die dir Freude bereiten und dir wirklich wichtig sind. Wir gehen nun weiter. Suche nach der nächsten herausfordernden Situation. Vielleicht magst du auf deinen ersten Liebeskummer schauen. Wie hat es sich damals angefühlt? Und welche Gedanken hattest du damals? Wenn es einem so schlecht geht, kommt oft der Gedanke, dass dieses Gefühl niemals aufhören wird. Wie hat sich damals dein Körper angefühlt? Vergegenwärtige dir nun, wie du diesen ersten Liebeskummer bewältigt hast. Was hat dir damals geholfen? Wie hast du über dich nachgedacht? Und dich körperlich gefühlt, als es dir besser ging. Wir haben uns nun zwei schwierige Situationen in deinem Leben angesehen. Und jede konntest du bewältigen. Verbinde dich noch einmal ganz intensiv mit diesem Bild, dass du es bis jetzt immer geschafft hast, Hindernisse und Herausforderungen zu bewältigen. Welcher Gedanke könnte diese Erfahrung für dich gut zusammenfassen? Vielleicht ist es auch nur ein Wort oder ein Bild. Vielleicht hast du das Erleben auch in einem Körperbereich besonders stark gefühlt. Wenn du das nächste Mal in einer schwierigen Situation bist, kannst du dich an dein Hoffnungswort oder den Gedanken erinnern. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.